Ein kontaminiertes und hochgradig ansteckendes Willkommen zu Hirntod, Movie Breaks Podcast Format rund um Zombies, Ghule und Infizierte. Ich bin Ding Dong und an meiner Seite habe ich einmal mehr den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo.
Heute möchten wir ein wenig über den aus dem Jahr 2024 stammenden Film Mats sprechen. Und Thomas, ist dir in diesem Zusammenhang eigentlich bewusst, dass wir richtige Globetrotter sind?
Wie meinst du das? Weil wir jetzt ein anderes Land haben, oder was?
Ja, wir waren erst in den USA. Dann sind wir nach England und jetzt geht's mit Mats nach Frankreich.
Ha.
Eigentlich müssten wir uns jetzt für die nächste Folge einen Italiener vornehmen.
Oh.
Aber ich muss sagen, irgendwie fände ich die Idee wirklich witzig, gerade in den ersten Folgen, jetzt jedes Mal einen Film aus einem anderen Land zu bereisen. Ihr da draußen könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber zurück zu Mats und dazu, worum es bei dem Film heute überhaupt geht. Ich fange mit der Handlung an. Nachdem sich Romain, ich sag Roman, das ist, glaube ich, für mich ein bisschen einfacher.
Ja.
Nachdem sich Roman bei einem Bekannten ein paar Drogen reingezogen hat, schließlich ist heute sein Geburtstag, fährt er mit seinem bzw. Daddys Cabrio nach Hause. Als ihm während der Fahrt durch den Wald versehentlich die glimmende Zigarette runterfällt, hält er kurz am Straßenrand an und steigt aus. Als er weiter will, sitzt auf dem Beifahrersitz plötzlich eine ihm vollkommen fremde Frau. Weinend, wimmernd und voller Verbände gibt sie ein regelrecht surreales Bild ab. Kommunikation ist mit ihr nicht möglich, doch sie spielt ihm eine Tonbandaufnahme vor, die von bizarren medizinischen Maßnahmen und einer Virusinjektion berichtet. Er entscheidet sich dazu, die verstörte Frau in die Stadt mitzunehmen. Hätte er es mal besser nicht getan, denn auf dem Weg sticht seine neue Beifahrerin mehrfach auf sich selbst ein und verstirbt. Roman ist nun voller Blut und gerät in Panik. Was tun? Da er noch unter Drogen steht und die Polizei für ihn somit keine Option darstellt, fährt er, verwirrt wie er ist, mit der Leiche erst einmal zu sich nach Hause. Dort angekommen, wäscht er sich erst einmal das Blut vom Körper, nur um kurz darauf festzustellen, dass der Körper der toten Frau spurlos verschwunden ist. Roman fragt sich, ob er vielleicht auf einem schlechten Trip ist. Doch allzu viel Zeit zum Nachdenken hat er nicht. Denn schon kommen seine Kumpels, die ihn zu einer fetten Hausparty mitnehmen wollen. Ob das eine gute Idee ist? So viel zur Ausgangssituation. Regie und Drehbuch gehen auf die Kappe von David Moreau. Mir hat der gute Mann jetzt gar nicht so viel gesagt. Ich habe mal nachgeschaut und ich kenne auch tatsächlich nur ein Werk von ihm. Und zwar sein Film aus dem Jahr 2006, Them, beziehungsweise Il, so der französische Originaltitel. Er hat aber auch Werke wie The Eye von 2008 und King von 2022 inszeniert. Hat dir der Name was gesagt oder hattest du bereits Erfahrung mit seinem Schaffen?
The Eye habe ich, glaube ich, gesehen, aber das ist nur aus der vagen Erinnerung heraus tatsächlich. Das ist okay. So richtig. Nee, ansonsten hatte ich eher das Gefühl, dass es so ein bisschen so sein Versuch, nochmal international jetzt einen Durchbruch zu schaffen. Ja.
Ja. Vor der Kamera haben wir, und jetzt wird es schwierig, weil lauter französische Namen kommen, Milton Risch, der hier scheinbar sein Spielfilmdebüt gibt. Lucille Guillaume aus Heartbeast, Laurie Pavie, die hier ebenfalls scheinbar ihr Langfilmdebüt gibt, und Yvonne Levkovsky aus Topfloor. Also alles ganz prominente, bekannte Leute, ne?
Ich glaube, das mit den Namen müssen wir auf jeden Fall noch üben.
Ja, aber ey, das ist ja auch... Aber Thomas, hast du vielleicht irgendwelche Zahlen zu Mats?
Genau, ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Das Problem ist, dass das eher so ein, ich habe es jetzt gerade angedeutet, so ein Versuch, so einen Durchbruch zu schaffen und eher so eine Art Festival-Indie-Film ist, der gar keine regulären Starts irgendwo im Kino hatte. Also der lief tatsächlich von letzten Jahr an auf unzähligen Festivals, unter anderem ja hier auf dem Fantasy-Filmfest Anfang des Jahres, bevor er dann hier im April dann auf DVD und Blu-ray gekommen ist und digital verfügbar gewesen ist, wie da so die Zahlen sind. Bei den digitalen Verkäufen und bei den Festivals, da hast du eher so wenig Informationen. Was Box Office Mojo, das ist ja unsere Hauptquelle natürlich, so ein bisschen wiedergibt, ist tatsächlich nur weltweit eine Einnahme von 50.000 US-Dollar. Aber wie gesagt, ob das jetzt tatsächlich, wie viel Kinos das sind und ob da die Festivals mit reinspielen oder ob das nur ein limitierter kleiner Start beispielsweise in den USA war, das ist jetzt nicht so ganz eindeutig. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Film gar nicht so teuer gewesen ist. Ich hatte nochmal versucht zu recherchieren, auch nochmal von ihm Interviews ein bisschen durchzulesen, aber da ging es vor allen Dingen um die technischen Aspekte des Films, nie so um, was sie jetzt tatsächlich investiert haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der nicht über seine 100.000, 200.000 eigentlich hinausgekommen ist, eher sogar weniger.
Okay. Okay, dann wäre jetzt eigentlich das Wissenspingpong dran. Jetzt ist die Frage, ob das heute überhaupt Sinn macht, denn ich habe gerade einmal zwei kleine Minisachen und auf beide würden wir im Laufe des Gesprächs ohnehin zu sprechen kommen. Hast du irgendwelche Informationen?
Ich glaube, ich habe dieselben wie du.
Lass mich raten, sie haben mit der Stilistik des Films zu tun.
Ja, wie er gedreht worden ist, genau.
Ja, gut, dann glaube ich, packen wir das hinten ran und machen einfach weiter mit unserer persönlichen Historie zu dem Film, die wahrscheinlich auch nicht so viel länger ausfällt. Wie hast du denn von dem Film erfahren und was waren deine Erwartungen?
Ja, das ist ein bisschen witzig. Ich bin ja großer Zombie-Film-Fan, wie ihr ja offensichtlich wisst, weil wir machen dieses Podcast-Format und haben uns sehr darauf gefreut, das zu drehen. Und dann war vor einem Monat, war der Film dann in der 99 Cent Prime-Aktion dabei. Und bei uns hatte Sibbe, Grüße gehen raus an Sebastian, hatte dann irgendwann mal den Film auch gesehen und meinte, der ist kacke. Und ich dachte mir so, ja, aber ich habe mir die Wertungen auf IMDb angeguckt und da war der Metascore, ich habe es nochmal rausgesucht, bei 78 Metascore. So, und dann dachte ich, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Das sind zwar nur vier Wertungen, aber darunter waren unter anderem Collider, The Guardian, Screen Rant und Robert Ebert. Also tatsächlich so Namen und Magazine, wo du denkst so, ah ja, die sollten ja eigentlich schon ein bisschen Ahnung haben.
Ja, und der gute Stu hat bei uns 7 Punkte vergeben.
Ne? Genau, und Stu hat tatsächlich bei uns in der Kritik auch 7 Punkte vergeben. Lustigerweise wusste ich aber nicht oder hatte mich nicht informiert, worum es überhaupt geht. Ich dachte mir so, ja, wird schon irgendwie ein geiler Horrorfilm sein. Und hab den dann geliehen, bis du dann irgendwann auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ja, hier, den Mats, den können wir auch für unser Format nutzen, weil das nämlich auch ein Zombie-Film ist. Ah. Also ich wusste es tatsächlich gar nicht. Mein Interesse lag eher so von wegen, könnte interessanter Horrorfilm sein, weil er mal ein bisschen höhere Wertungen hat. Ich habe ja so durchaus meine Probleme mit Horrorfilmen und Bewertungen, weil ich die meisten ja dann doch irgendwie ein bisschen unlogisch und vorhersehbar, klischeehaft und sonstiges finde. Also ich bin da, glaube ich, ein harter Kritiker, was so Horrorfilme betrifft. Und dann, als du dann gesagt hast, Zombie-Film, dann dachte ich, ah ja, cool, dann können wir ihn dann doch gucken, dann passt das ja im Format. Und lustigerweise haben wir es beide gerade so geschafft, ihn noch anzuklicken, bevor er abgelaufen ist nach 30 Tagen.
Richtig.
Um dann in diesen 48 Stunden bei Prime dann die Sichtung vorzunehmen und haben es beide geschafft. Ja, das waren meine Erfahrungen mit dem Film bisher.
Ja, meine sehen nicht so viel anders aus. Ich hatte zwar irgendwo im Vorfeld schon gelesen, dass es sich dabei um einen, in Anführungszeichen, Zombie-Film handelt, habe das aber überhaupt nicht groß weiterverfolgt, ne? Weil wir wissen, leider sind ein Großteil der Zombie-Filme mäßig, was die Qualität angeht. Deshalb habe ich da jetzt, ja, mich gar nicht weiter drum gekümmert. Ich hatte auch keine großen Erwartungen, muss ich sagen. Und du hast es ja schon angesprochen, der war bei der 99 Cent Leihaktion, dann dachte ich, naja, so viel wird er ja wohl wert sein. Und da ich eben von Stu wusste, dass er 7 Punkte vergeben hat und dann von Sibbe, dass er 3,5 vergeben hat, dachte ich mir, naja, machen wir uns mal ein eigenes Bild, ne?
Das ist ja auch lustig, ne? Deswegen mache ich das ja bei Prime auch ganz gerne. Ansonsten, ne, kann man ja das System auch so ein bisschen kritisieren. Aber es hat so ein Videothekengefühl. Du gehst da tatsächlich, ist ja alles digital, gut, ist anders, ne? Aber du gehst da ja rein und denkst dir so, ah ja, den wollte ich eigentlich mal gucken, aber ich hätte mir den nie gekauft oder irgendwo was. Aber auch mal ausleihen geht, ne? So, und dann gibst du ihn halt wieder zurück als digitale Kopie und dann, ja, sonst hätte ich den, glaube ich, nicht geguckt.
Ja, ja gut, irgendwann halt im Streaming kommt. Ne? Das haben wir das ja. Große Glück, also Segen und Fluch vom Streaming ist ja das, dass wir zwar einerseits ein Überangebot haben und auch wirklich viel Blödsinn gucken und man sich manchmal gar nicht zurechtfinden kann zwischen der ganzen Auswahl, aber man eben auch relativ einfach, relativ schnell Filme schauen kann, von denen man normalerweise sagen würde, naja, ich gebe dafür mein Geld nicht aus, wenn man die jetzt als physisches Medium kaufen würde. Ne?
Das stimmt, aber kleiner Exkurs, wenn wir eh schon dabei sind, weil wir wollten ja eigentlich für Watch the Skies, für unser anderes Science-Fiction-Podcast-Format, Moon gucken. Und
mit Sam Rockwell?
Genau, den mit Sam Rockwell. Und den gibt es tatsächlich aktuell nirgends. Also nicht zu kaufen, nur noch gebraucht. Und auch digital nirgends zu leihen und im Stream, weil die Rechte alle abgelaufen sind. Also, das kann dir halt auch passieren.
Aber wir wissen ja, dass jeder richtige Science-Fiction-Enthusiast den auch im Regal hätte, ne?
Ich hab den auch im Regal, aber eine gewisse dritte Person nicht.
Kleiner Diss an dieser Stelle. Aber okay, ich würde sagen, wir legen mal mit dem Film los, damit wir auch dieses Mal wirklich schaffen, das Podcast-Format nicht wieder arg in die Länge zu strecken. Mhm. Dann fangen wir doch einfach an. Wie hat dir persönlich der Anfang, die Eröffnung von Mats gefallen?
Also ich hatte schon gesagt gehabt, ich wusste ja nichts von dem Film. Ich habe vorher auch keinen Trailer geguckt und wusste auch gar nicht, worum es geht. Ich wusste jetzt nur irgendwas mit Zombies. Und war dann doch sehr überrascht. Also A, wie er gedreht wurde. Ich sag's jetzt einfach schon mal, der Film ist komplett in einen One-Shot gedreht worden. Also die kompletten 80 Minuten sind mit einer begleitenden Kamera komplett gefilmt worden. Und du hast am Anfang natürlich diesen klaren Fokus erstmal auf die Hauptfigur. Wir hatten jetzt gesagt, Roman, ne?
Ja, Roman, aber ich glaube, es ja, ist für beide Roman, leicht, einfach genau. Roman zu sagen, oder?
Der Roman. So.
Banaus.
Und den lernen wir erstmal kennen mit seinem Auto und quasi hat er Geburtstag, ist so ein bisschen am Feiern und die Kamera ist sehr nah an ihn dran und du lernst ihn halt kennen als jungen Menschen voller Energie und auf dem Weg irgendwie zur Party und dann trifft er relativ schnell mit seinem Auto, weil er so eine kleine, er hatte Panne, ne? Wie war das?
Nee, ihm fällt die Kippe runter und dann hat er Angst, dass Daddys Auto irgendwie Schaden nimmt.
Ah ja, genau.
Und,
mit Daddys Auto war das, genau. Ja. Und dann haben wir ja schon relativ schnell dann ja so ein bisschen diesen Beginn, weil ja dann die Person auftaucht, die Frau irgendwie vermummt, eingewickelt, ein bisschen blutig tatsächlich auch und kann nicht reden und er geht dann rum und findet sie dann, nimmt sie dann auf und will eigentlich die Polizei rufen, beziehungsweise einen Krankenwagen, beziehungsweise erst ins Krankenhaus fahren, weil er ist ja unter Drogeneinfluss und kann die Polizei nicht in dem Fall so direkt rufen. Und ich fand das tatsächlich sehr intensiv, wie dieser Einstieg ist. Du bist auf jeden Fall A, direkt an der Person, direkt dran und B, hast du gleich so bei diesem Film das Gefühl, A, hier geht irgendwas schief und B, ich will wissen, wie es weitergeht. Genau, das war so für mich. Ich war gleich drin, muss ich gestehen. Ja.
Mir ging es tatsächlich genauso. Ich fand den Anfang gelungen. Ne? Also auch, weil das so ein Szenario ist, das theoretisch jedem von uns passieren könnte. Ne? Irgendwo anhalten und auf einmal sitzt da jemand bei dir im Auto. Und diese Frau sieht halt einfach auch so bizarr aus, weil sie hat eine Bandage um den Kopf, sie hat ein bandagiertes Knie und sie hat so ihre Fingerkuppen alle abgeklebt. Mhm. Und dann hat sie ja dieses Diktiergerät dabei und da erfahren wir halt, dass dem Subjekt die Zähne gezogen wurden, die Zunge abgeschnitten wurde und die Speicheldrüsen entfernt wurden. Mhm. Und von daher, ich war auch direkt drinnen und was mir auch noch gut gefallen hat, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, mir hat gefallen, dass er beim Duschen komplett nackt war. Also mit seinem Dödel und so. Ich weiß, das klingt jetzt sehr bizarr. Aber,
Das klingt jetzt seltsam.
Aber ich finde es mittlerweile halt total nervig, wenn wir Filme haben, gerade Hollywood-Filme, die so Sachen zeigen wie den Morgen nach dem Sex oder irgend solche Sachen. Und die Darstellerinnen dann ganz, ganz bedacht darauf sind, ihre Brüste zu verdecken oder ihre Genitalien, bei den Männern das Gleiche. Ne? Und man darf bloß nichts zeigen. Und ich denke mir immer, ey Leute, das ist doch nicht realistisch. So verhält sich doch kein Mensch. Wenn ich gerade mit jemandem intim war, dann fange ich doch nicht an, mir irgendwie alles von mir festzuhalten und zuzuhalten. Mich persönlich reißt das immer so ein bisschen raus und ich denke mir, dann lasst doch solche Szenen gleich weg, wenn ihr nicht in der Lage seid, sie so zu filmen, wie es in der Realität ablaufen würde. Ich weiß nicht, stört dich das auch oder bin ich da einfach nur seltsam?
Ich weiß halt, wie es kulturell bedingt ist, ne? Ich meine, Amerika und Brüde und also Gewalt geht immer, aber bloß keine Brüste zeigen. Und das hier ist halt ein französischer Film.
Ja, ja. Natürlich, ich verstehe es auch, warum Amerika das macht, um halt kein höheres Rating zu bekommen. Weil so wie du sagst, da ist natürlich, was Sexualität und Nacktheit angeht, alles ein bisschen schwieriger. Aber so vom Realismus her,
ja,
den
ja, klar.
Film hat, finde ich das halt echt immer es reißt mich persönlich einfach raus. Und dann finde ich sowas wie zum Beispiel die ersten Staffeln Game of Thrones, wo dann Nacktheit noch drin war, oder allgemein HBO-Serien, finde ich dann halt immer erfrischend, weil es einfach realistischer wirkt.
Ja.
Aber okay, genug Rage von mir. was mir noch gefallen hat, war halt also diese Stimmung und die Atmosphäre, die am Anfang aufgebaut wird, weil es halt so eine Mischung aus Horror und Mystery ist. Mhm. Und ja, du hast schon angesprochen, gerade auch wegen dieser Stilistik. Wie hat dir das gefallen? Bist du ein Fan von One-Shot-Filmen? Findest du die besonders sehenswert? So als coolen Filmkonsument, sage ich jetzt einfach mal.
Da spaltet sich ja so ein bisschen die Zuschauerschaft bei sowas. Die einen finden ja das eher nervig, weil sie eher so andere Sehgewohnheiten haben und dann Schnitte wollen, andere Kameraperspektiven. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich feiere immer One-Shots, wenn die mal zu sehen sind. Es gibt ja auch in verschiedensten Beispielen One-Shots. Am meisten finde ich das großartig, wenn das in Action- und Martial-Arts-Filmen auftaucht, weil das sehr, sehr komplex ist zu drehen. Ich erinnere da nur an den einen Tony Jaa-Film, wo er sich so eine riesen Treppe hochkämpft.
Revenge of the Warrior, ne? Tom Yum Goong.
Genau,
so.
Revenge of the Warrior. Richtig. Da ist das wirklich großartig. Man sieht es natürlich an manchen Stellen, weil dann irgendwie dann doch mal ein, zwei Patzer passieren, aber im Großen und Ganzen ist das richtig gut. Und ich finde es einfach technisch beeindruckend, weil gerade bei so einer langen Laufzeit wie hier in dem Fall, musst du halt alles richtig im Detail planen. Wann ist wer wie wo? Wo ist die Kamera? Zu welcher Uhrzeit? Ich meine, wir haben ja auch diesen Tag-Nacht-Wechsel nachher. Das heißt, du musst ja auch einplanen, wann beginnen wir? Wann ist danach der Sonnenuntergang? Wie ist das mit dem Wetter? Kriegen wir alle externen Einflüsse ausgeschaltet? Ich meine, das ist ja jetzt so ein Indie-Film auch. Das heißt, die haben ja auch zwar Drehgenehmigungen, aber die mussten ja trotzdem gucken, sind da nicht genügend, also keine Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie in der Nähe, kein Publikum, kann denn der dazwischen funkt? Dann kannst du sein, dass da mal jemand vorbeiläuft und irgendwie laut rumschreit, ja, oder irgendwas anderes passiert. Ne? Das gibt halt einfach so viele unvorhersehbare Dinge, deswegen finde ich das einfach von der Planung her schon so irre. Und in dem Interview, was ich gelesen hatte, meinte auch der Kameramann, dass das völliger Wahnsinn ist, was der Regisseur mit ihm vorhatte. Und sie haben es tatsächlich hingekriegt. Ich hau jetzt einfach mal draus, das ist der fünfte Versuch, den sie gemacht haben. Na, also der fünfte Drehversuch, die haben das komplett, ich glaube in einer Woche sogar fast durchgezogen, und das ist total beeindruckend und ich finde, es passt sehr, sehr gut in diesen Film hinein, weil du ja, das verrate ich jetzt noch nicht, dann gehen wir gleich in den Spoilerbereich rein, aber für diesen Film passt es sehr gut von dieser Art und von der Stimmung her, das so nah an den Figuren zu erzählen. Und das kannst du halt bei einem One-Shot und das musst du auch bei einem One-Shot. Du musst halt sehr nah rangehen an die Figuren, an das Szenario und auch so ein bisschen Chaos haben. Und das hast du hier.
Mhm. Ja. Ja, jetzt hast du uns so zwei Facts gedroppt, weil ich hatte auch lediglich, dass es ein One-Shot-Film ist, was man vielleicht jetzt so im ersten Moment nicht weiß, wenn man sich mit dem Film nicht auseinandergesetzt hat. Und eben, dass es die fünfte Aufnahme war, also der fünfte Take, bei dem es dann letztendlich funktioniert hat. Und ich gebe dir definitiv recht, One-Shot-Filme oder auch One-Shot-Sequenzen sind krasse organisatorische Leistungen. Da darf halt wirklich überhaupt nichts schief gehen. Da muss jeder wissen, wann er was zu tun hat. Es darf auch nichts irgendwie durchs Bild laufen oder so. Das stelle ich mir unglaublich frustrierend vor. Gerade wenn du so Richtung 70. Filmminute und dann wird ja die Panik immer größer, dass jetzt doch noch irgendetwas schief geht. Mhm. Also, boah, heftig. Und so wie du sagst, in manchen Sequenzen finde ich das dann auch wirklich sehr, sehr eindringlich und passend und bereichert den Film. Ich persönlich muss aber auch sagen, je nachdem, was für ein Film es ist, gerade wenn wir so einen One-Take-Film haben, der wirklich von vorne bis hinten in einem Take gemacht wurde und nicht nur eine Sequenz, wie jetzt zum Beispiel bei Children of Man oder Revenge of the Warrior, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Dann merke ich aber für mich auch, dass ich es manchmal gar nicht mehr so wahrnehme und dementsprechend für mich persönlich dann auch gar nicht nötig wäre, sich diesen Aufwand zu geben. Und ich muss sagen, manchmal, ja, wie soll ich sagen, trägt es auch nicht zu dem Film bei, für mich als Zuschauer, weil ich es eben nicht mehr wahrnehme. Also so geht es mir zumindest damit, ne? Ja, ansonsten, was das Bild angeht, wir haben halt ein körniges Bild. Die Kamera wackelt dementsprechend auch häufiger mal und du sagst es schon, die ist sehr nah am Geschehen dran. Das heißt, manchmal leidet da der Überblick. Das ist sowas, auf das man sich vielleicht einstellen muss. Und ich glaube, Aber ich weiß es nicht. Es wirkt so, als wäre dieser Film weitestgehend ohne künstliche Lichtquellen entstanden.
Ja, ja, ist er definitiv. Also höchstens noch bei der Kamera an sich irgendwie, dass sie da noch mitgearbeitet haben. Und es hat ja auch einen Sinn, warum sie das so gemacht haben. Damit sie halt beispielsweise auch auf die Lichter, gehen sie ja manchmal auch mit der Kamera drauf, weil das ja auch mit dem, ne, wir haben ja schon gesagt gehabt, es gibt dieses Virus quasi, ne, sie ist irgendwie infiziert, so wird es zumindest dargestellt am Anfang und da wird ja dann auch nachher dann was draus gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt einfach nur so gedreht wurde, sondern es steckt immer was dahinter tatsächlich. Das fand ich halt auch gut.
Ja. Ich muss aber sagen, kennst du den Film Victoria?
Ja.
Den fand ich, was die ich sag mal, die Qualität des Longshots angeht. Also so, ich fand es beeindruckender, weil bei Victoria viel mehr Dialoge sind. Also wir haben, ja, da werde ich gleich noch als Kritikpunkt drauf zu sprechen kommen. Hier haben wir relativ viele Szenen, in denen Leute einfach nur durch die Gegend laufen. Mhm. Und bei Victoria hast du halt wirklich viele Dialoge, wo ich für mich nochmal sage, das ist nochmal krassere Leistung, weil niemand darf seinen Text vergessen oder muss zumindest irgendwie spontan die richtigen Sachen sagen und nicht in Stottern geraten, damit es nicht irgendwie aus der Immersion einen rausreißt. Deshalb, ja, da komme ich, ja doch, ich komme jetzt gleich schon zu meiner Kritik, weil die erste halbe Stunde ungefähr, die finde ich bei Mats sehr interessant, weil die mir immer etwas Neues gibt und ich so richtig gespannt bin, wie es weitergeht, weil, das kann man ja glaube ich schon sagen, eine Person infiziert sich. Und ich fand es sehr interessant, diese Symptome zu sehen, die da aufkeimen und immer stärker werden. Und es hat so, es hat was sehr Faszinierendes gehabt. Aber in dem Film passiert verdammt wenig. Die meiste Zeit laufen Figuren durch die Gegend oder fahren mit Fahrrad durch die Gegend von A nach B. Man fährt zu der Hausparty, man läuft von der Hausparty wieder weg. Man fährt mit dem Fahrrad irgendwo hin, dann rennt man durch eine Wiese. Und in der Zeit passiert halt eigentlich überhaupt nichts, außer dass wir an der Figur drankleben. Und dadurch, dass der Film jetzt auch nicht wirklich eine gute Figurenzeichnung hat, und eigentlich gar keine Charakterentwicklung vorhanden ist, habe ich halt auch überhaupt keinen Bezug zu diesen Figuren. Das heißt, ich habe mich ganz oft wie so ein unbeteiligter Zuschauer gefühlt. Und das finde ich ein bisschen arg schwierig. Aber du siehst es vielleicht ein bisschen anders.
Ich muss jetzt aber mal spoilern, deswegen vielleicht hier mal die Spoilerwarnung rauszuhauen, weil sonst kann ich darauf nicht eingehen.
Okay, dann, ich hätte die später gesetzt, aber dann setzen wir die einfach jetzt und dann müsst ihr euch halt, was die Infizierten angeht, müsst ihr euch überraschen lassen,
genau,
wenn ihr den Film anschaut. Aber wir können ja nochmal sagen, würdest du, bevor wir diese Spoilerwarnung setzen,
ja,
würdest du den Film grundsätzlich, so ein kurzes Fazit, würdest du den Film empfehlen, würdest du ihn nicht empfehlen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film wahrscheinlich noch nicht kennen, weil der ist ja relativ neu und jetzt auch nicht super bekannt, dass die so eine Einschätzung haben, ob das was taugt.
Also wenn man ein Zombie-Enthusiast ist und auch so gerne da in diesem Genre rumschwimmt und alles guckt, auf jeden Fall. Wenn man gerne experimentelle Filme auch schaut, die so ein bisschen auch anders erzählt und gedreht worden sind, ebenfalls. Wenn man allerdings jetzt die Erwartung hat, dass das so ein durchgestylter, und du hast es gerade schon angesprochen mit den Klischees, kein klischeehafter, wirklich gut gepaceter Zombie-Actioner ist oder sowas, dann nicht. Dann sollte man eher vorsichtig sein, weil ich glaube, dann wird man tatsächlich enttäuscht, weil das ist er nicht. Ich würde ihn eher als spezielleres Experiment in dem Genre bezeichnen.
Ja, da stimme ich dir durchaus zu. Mich hat Mats so ein bisschen an eine Mischung aus, ich sag jetzt einfach mal, Lola rennt und Gaspar Noé, kennst du Climax von ihm?
Nee. Nee.
So ein, naja, wer ihn gesehen hat, weiß es, so ein
Fiebertraum.
Ja, es ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so eine Tanzgruppe,
richtig,
die irgendwie Drogen konsumiert und dann, so wie du sagst, so unter dem Rausch, in dem Einfluss von Drogen dann diese Nacht erleben. Aber eben mit gewissen Romero-Anleihen. Mhm. Und Romero-Anleihen meint jetzt vielleicht weniger Dawn of the Dead oder Night of the Living Dead, sondern eher sowas wie The Crazies. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt, hat mir persönlich aber halt nicht so wirklich zugesagt. Faszinierend fand ich jedoch die Art und Weise, wie die Infizierten hier dargestellt werden. Allerdings reicht mir das halt persönlich nicht. Aber so wie du sagst, wer experimentelle Filme mag und wer ein Herz für One-Shot-Filme hat, der wird mit Mats womöglich seine Freude haben. Wie gesagt, Stu hat dem Film 7 Punkte gegeben. Wenn ihr also Stus Art mögt, vielleicht ist das dann was für euch. Sibbe, 3,5. Wenn ihr eher meistens bei Sibbe seid, dann ja, So als Einordnung. Aber genug davon, du darfst losspoilern.
Genau. Also wir reden ja hier die ganze Zeit von einer beginnenden Zombie-Invasion, hätte ich jetzt fast gesagt, also so eine Zombie-Epidemie, die ja ausbricht. Ne? Wir sind jetzt quasi, als wenn wir jetzt bei 28 Days Later in den ersten Tagen live auf den Straßen dabei wären und würden jetzt gerade, drei Personen sind es ja im Kern, die wir begleiten, die ja dann auch wechseln. Auch das mochte ich übrigens. Ich glaube, da haben viele wahrscheinlich auch eher ihre Probleme mit, dann eine Figur zu begleiten und dann kommt die nächste und die nächste, die lernen wir zwar am Anfang alle irgendwie kennen, aber auch nur grob und viel Zeit passiert ja dann auch nicht, weil du ja schon angesprochen hattest, es fehlen ja auch die Dialoge und diese Party gibt uns ja auch nicht viel, weil das halt alles oberflächlich bleibt. Was ich aber total mochte, ist tatsächlich diese Art der Inszenierung dieser beginnenden Zombie-Apokalypse, wo du das Gefühl hast, ja, okay, es ist jetzt einer, das könnte man irgendwie noch in Griff bekommen und dann tauchen ja nachher dann auch die Soldaten auf, die dann überall alles abballern und tatsächlich auch Zivilisten schon erschießen, also quasi, was wir bei 28 Weeks Later kritisiert haben, das machen die hier sofort, alles niedermähen, damit überhaupt keiner sich infizieren kann. Und du hast aber schnell so diese absoluten Kontrollverlust und wie du schon gesagt hattest, diese Infizierten, wie die sich bewegen, wie sie sind und wie sie sich auch also wie sie sich verwandeln quasi, was sie für Symptome haben. Das fand ich alles richtig, richtig gut. Ich gebe dir da recht, wie halt am Ende es im Gesamtpaket ist, bleibt halt sehr oberflächlich. Aber für das, was er sein will und für das, was er erzählen möchte und uns darstellen möchte, vor allen Dingen geht es ja viel um Darstellung, um ne, wie diese Reise, dieser Weg tatsächlich ist. Gar nicht so sehr um die Figuren oder sowas, sondern diese ersten Stunden einer beginnenden Zombie-Apokalypse. Und das macht der Film richtig, richtig gut. Und das hat mir auch was gegeben. Und da war ich dann auch irgendwie bei Stu mit. Ich hatte ja Kritik auch durchgelesen dann. Weil das hat mir gefallen. Das hat mich irgendwie abgeholt, tatsächlich. Und natürlich auch, der Film gibt dir auch so richtig kein befriedigendes Ende, wo du denkst, so, ah, jetzt gibt's Hoffnung, sondern ja, jetzt ist alles im Arsch. So.
Ja, die letzten Momente des Films haben mir auch gefallen, aber und es ist auch schauspielerisch stark, du hast ja jetzt gerade schon die Figuren angesprochen, schauspielerisch finde ich das stark, gerade wenn es um diese Symptome geht, auf die wir gleich mit Sicherheit noch eingehen werden, aber mir hat halt die Dramatik persönlich gefehlt, so wie du sagst, das ist so der Anfang einer Epidemie, ne, so der Beginn einer Seuche, die sich relativ schnell ausbreitet, aber dadurch, dass wir halt keinen Bezug zu den Figuren haben, Und wir nicht, oder ich persönlich zumindest, nicht mit diesen einzelnen Personen mitgefiebert und mitgelitten habe, war ich halt echt so, ja, es war mir ein bisschen gleichgültig. Und das ist nicht gut für so ein Szenario. Da hätte ich mir sowas gewünscht, wie du hast jetzt 28 Weeks Later angesprochen, ich spreche 28 Days Later an, so viel, da, wo wir ja die Figurenzeichnung so gelobt haben. Sowas hätte ich mir da gewünscht, dass ich wirklich mitfühle, dass ich wirklich das Gefühl habe, weil die sind ja komplett verwirrt. Auf einmal stehen da bewaffnete Menschen mit in Schutzanzügen vor einem und erschießen Menschen. Und das ist ja, wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, du wolltest an dem Abend einfach nur auf eine Party gehen und dann bricht, ich sag mal in Anführungszeichen, so eine kleine Hölle los, da steht man ja total neben sich. Und dieses Gefühl hätte ich einfach gerne gehabt, aber das stellt sich bei mir nicht ein, weil die Figuren mir so egal sind, weil ich einfach wirklich, wie gesagt, ich habe kein Gefühl für diese Figuren entwickeln können.
Gebe ich dir recht, aber mir waren die Figuren eh egal. Also mir ging's mir ging's um das Erlebnis quasi. Mir ist von Anfang an klar gewesen, dass die alle draufgehen, ehrlich gesagt.
Okay.
Relativ schnell. Und dann ist mir das auch egal. So. Also ich brauche nicht immer eine Figur, mit der ich da mitfiebern kann, sondern mir geht's dann eher um dieses Setting, um das Szenario. So. Genau. Deswegen bin ich da anders herangegangen, vielleicht an den Film. Ich habe eine andere Erwartungshaltung gehabt in der Mitte. So.
Ja. Also ich würde schon behaupten, dass ich in der Regel gerne einen Bezug zu den Figuren habe, aber ich gebe dir recht, den brauche ich auch nicht immer. Aber dann musst du mir als Film Action oder sonst irgendwas bringen. Irgendwelche Elemente, die mich halt an dem Film fesseln, die mich auf den Bildschirm schauen lassen. Und dann reicht es halt für mich persönlich nicht, wenn eine Person von A nach B läuft. Also, da kam ich persönlich einfach nicht so wirklich gut mit klar. Aber kommen wir doch zu den Infizierten, weil die fand ich richtig cool. Das sind nämlich keine hirnlosen Untoten, aber eben auch keine, ich sag mal, bloß triebgesteuerten Infizierten, sondern die switchen immer so von einem klaren Kopf hin zu so einer bestialischen Art. Und es hat mich erinnert an, kennst du das Spiel Dying Light?
Ja.
Da gibt es ja auch diese schnellen Infizierten.
Mhm.
Und wenn du die trittst in dem Spiel, dann fallen die ja nach hinten um und dann fangen die an zu sprechen und sagen sowas wie, no, 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 don't hurt me, um dann wieder zurückzufallen in diesen bestialischen Triebmodus. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und daran hat mich das total erinnert. Und das finde ich faszinierend, weil da hast du noch so eine, du erkennst, da sind noch Menschen drin in dieser bestialischen, infizierten Zombie-Hülle, sage ich jetzt einfach mal.
Die auch selber damit ja verzweifeln quasi, ja, dass sie sich in diesem Modus befinden und immer wieder wechseln. Ich habe mich halt gefragt, ob das jetzt einfach nur die ersten Symptome, das erste Stadion ist und irgendwann sie quasi dann jegliches Menschliche dann doch verlieren.
Das
siehst du ja bei der zweiten Figur, siehst du es ja am Ende dann irgendwie. Also sie ruft zwar immer noch mal, aber dann, wenn sie dann im Hochhaus sind, hat sie ja fast gar nichts mehr Menschliches irgendwie an sich. Das habe ich mich halt gefragt, ob das jetzt nur so eine Phase ist, weil das die ersten Stunden sind oder nicht. Ich fand es aber auf jeden Fall richtig gut gemacht und auch dieses Lachen zwischendurch, Fanatische, diese Bewegung, dieses Zucken, ne? Also das war alles wirklich richtig gut umgesetzt und wir hatten das ja bei 28 Days Later und auch Weeks Later, das sind ja quasi Athleten, die sie ja gecastet haben und hatten ja dann auch einen Body-Performer und sowas alles. Ich glaube, das hatten die hier nicht, sondern die haben sich einfach vermutlich andere Filme angesehen und ich würde jetzt mal behaupten, dass sie auch 28 Days Later Fans sind.
Ja, mit Sicherheit.
Und haben das quasi dann einfach mit aufgenommen, ne? Weil das natürlich einfach ein deutlich geringeres Budget war mit diesem Film. Und trotzdem funktioniert es sehr, sehr gut. Also das haben sie wirklich auf den Punkt gebracht.
Ja, da sind wir auch wieder bei den schauspielerischen Leistungen. Ich fand das sehr geil. Wir haben so eine Szene, in der eine der Infizierten, ich weiß leider den Namen nicht mehr, die läuft durch so eine Unterführung an einer nicht infizierten Frau vorbei, fällt sie an, total hysterisch, wie so ein Monster, und danach grinst sie, freut sich und stolziert dann fast so die Treppe hoch. Also diesen Wechsel finde ich so krass, zwischen diesem Klarsein und zwischen diesem Gehässigsein und diesem Bestialischsein. Es wirkt wie so eine Mischung, wenn man es jetzt mal mit Filmen vergleichen möchte, so eine Mischung aus The Crazies, The Sadness, Mayhem, und so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Wreck oder 28 Days Later. Oder fallen dir noch irgendwelche Filme ein, die so ähnlich sind?
Nein, du hast sie alle gerade genannt. Also The Sadness wäre jetzt das Erste, was mir auch immer eingefallen ist, weil sie ja so grinsen auch zwischen
ja, ja.
Ne? Ja.
Ja, oder wer Comics kennt, es gibt eine Comicreihe, die heißt Crossed. Gerüchteweise soll da vielleicht eine Serie kommen, was ich sehr cool fände. Da geht es nämlich auch um das Crossed-Virus, was Menschen zu wahnsinnigen Bestien macht. Also die Menschen werden zu Sadisten quasi. Ja, also wahnsinnige Sadisten, die Spaß haben an Foltern, am Töten, am Vergewaltigen. Und das hat mich da auch dran erinnert. Ich finde es so hämisch, ja, wenn du jemanden hast, der jemanden angreift und verletzt und dann sich daran ergötzt und freut. Und dann danach, sie fährt ja da auch, die gleiche Person fährt dann später mit dem Fahrrad. Und es wirkt dann so, was ist denn jetzt los? Ja, im einen Moment total infiziert, wie so ein Monstrum, und im nächsten fährt's Fahrrad. Das wirkt so unglaublich surreal, aber ich find's so geil. Nur leider, das finde ich schade, die Infizierten dürfen nicht so viel anstellen. Also wenn wir jetzt von Härtegrad und Bodycount und sowas sprechen, ne? Also, die dürfen zwar Blut schmieren und man sieht auch relativ häufig verschmiertes Blut. Aber ich sag mal, der hat kaum nennenswerte Härten. Ne? Man sieht nur so 1-2 Szenen, wo mal ein bisschen in Anführungszeichen Verletzungen oder Gore zu sehen sind. Ansonsten ist das eine relativ cleane Angelegenheit, ne?
Ja, ich glaube, das ist einfach auch dem Dreh geschuldet. Du siehst ja am Ende, siehst du ja nochmal zumindest eine Leiche auf dem Boden, die auch so zerstückelt ist, quasi, wo die Gedärme auch so raushängen.
Ja, genau.
Aber das war es ja dann am Ende auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das quasi einfach auch technisch nicht anders möglich war bei dem
Dreh.
Ja, natürlich. Ich sehe halt einfach diese Limitierung, wie sie es gemacht haben. Und ich glaube, man hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen können. Aber das gebe ich dem Film jetzt einfach.
Ja, ey, wenn der Film besser wäre. Ich meine, wir haben jetzt 28 Days Later schon in der zweiten Folge gehabt. Der ist ja jetzt auch nicht super hart. Da spritzt auch Blut, ne? Mhm. Und der hat auch so, ich sag mal, härtere Momente, aber aus dem Kontext heraus. Nicht unbedingt, was Gore, das Blätter angeht. Und das hat mir auch vollkommen gereicht, auch als jemand, der solche Szenen eigentlich ganz gerne sieht bei Zombiefilmen. Hier hätte es mich auch nicht gestört, wenn einfach mehr passiert wäre in diesem Film. Und da muss ich auch sagen, wenn er gerade hinten raus logischer wäre und nicht ganz so konstruiert, weil gerade zum Schluss hin, so in den letzten 20 Minuten, fand ich das schon ein bisschen arg bizarr, weil unsere letzte Hauptfigur, die wir dann haben, du hast ja schon gesagt, wir switchen vom Roman auf zwei andere Frauen, die trifft dann auf eine, ich sag mal jetzt, Schutzanzugträgerin, ne? Die fängt mit ihr an zu sprechen. Und das habe ich irgendwie nicht so wirklich verstanden, warum auf einmal diese von dieser Organisation oder ich weiß ja nicht, wir wissen ja gar nicht, von wem diese Schutzanzugträger sind. Ist das ein privates Unternehmen? Ist das was Staatliches? Wahrscheinlich eher privat, wenn ich mir diese Schutzanzüge so angucke und die Sprachverzerrer und was sie da nutzen, wirkt das nicht so super offiziell, sage ich jetzt einfach mal. Und warum die auf einmal Interesse hat an dieser Figur, weil die versucht, sich drum zu kümmern und dann fängt sie auch an, Informationen über, ja, das Virus und darüber, wie es funktioniert, zu geben. Wir erfahren, dass Licht quasi Kraft generiert in diesen Infizierten und es wird ja nicht erklärt, aber es wird nochmal gesagt so, ja, ihr hört ja jetzt Stimmen in euren Köpfen und sowas, ne? Und ich habe das nicht verstanden, warum jetzt gerade zu dieser ihr völlig unbekannten Infizierten oder Nicht-Infizierten oder wie auch immer, warum sie da so versucht, eine Beziehung aufzubauen. Ich meine, klar, wir sollen jetzt ein bisschen was über den Film erfahren oder über den Auslöser, aber von der Logik her habe ich das absolut nicht verstanden, warum sie jetzt da so einen auf empathisch macht. Wie ging es dir?
Ich glaube, mich hat das so gar nicht so sehr gestört, aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht, weil auch so die Fahrstuhlszene, die ja vorher irgendwie ist mit diesen Gesprächen im Hintergrund, wo du dann hörst, dass ach, der Nachbar wird angegriffen und sowas alles, das war auch schon ein bisschen drüber. Ich glaube, sie wollten am Ende einfach nochmal ein bisschen den Schlusspunkt ein bisschen dramatischer und größer aufsetzen. Ja, und die erschießt sich ja dann auch und die zeigt ihr Gesicht und sowas alles und ja, kann man sich auf jeden Fall dran stören. Ich fand es jetzt am Ende okay, ne? Einfach weil wir nochmal so eine kleine Sequenz bekommen, wo ein bisschen mehr passiert und tatsächlich auch nochmal ein paar Dialogzeilen sind. Ansonsten hätte es mich, glaube ich, mehr gestört, wenn er jetzt einfach so endet, ohne dass du das gehabt hättest, wenn sie jetzt da einfach alleine jetzt irgendwie mit der Infizierten gekämpft hätte und dann wäre dann zum Schluss, hätte vielleicht auch funktioniert, ja. Also der Film hat auf jeden Fall seine Baustellen und seine Probleme, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach identifiziert. Und es kommt so ein bisschen drauf an, was man, glaube ich, für Erwartungshaltung an so einen kleinen Film, nenne ich jetzt wirklich mal, auch hat, ne? Und ich fand es jetzt am Ende, vielleicht wird er wahrscheinlich auch nie eine Fortsetzung haben. Deswegen ist es ja auch eher egal, wie jetzt diese Infizierten so im Kern funktionieren. Mich hat es jetzt aber gar nicht mehr so gestört, muss ich gestehen.
Ja, also ich sag mal, der braucht auch kein Sequel, weil du jetzt sagst, er kriegt wahrscheinlich keine Fortsetzung. Ich finde, der funktioniert, wenn man sich drauf einlassen kann, so wie du das ja scheinbar kannst, dann funktioniert der auch ohne Sequel. Ne?
Richtig.
Also der braucht auch kein Sequel. Ich finde es vollkommen okay, wenn ein Film so endet, dass, mit so einem, in Anführungszeichen, offenen Ende, weil wir wissen ja jetzt gar nicht, wird es unter Kontrolle gebracht oder ist das jetzt der
ist
Anfang vom Ende der Menschheit? Eben, es ist vollkommen egal. Ne? Aber ich finde, man hätte es einfach besser lösen können. Man hätte es garantiert Möglichkeiten gegeben, wie es doch Sinn macht, dass diese Frau in einem Schutzanzug mit ihr, ich sag mal, menschlich wird. Und sie jetzt nicht als einfach nur Objekt oder Subjekt, das es zu töten gibt, ansieht. Ne? Hätte es garantiert Möglichkeiten gegeben. Und wenn sie zu zweit irgendwie gegen sich ein paar Infizierte hätten verteidigen müssen und das einen irgendwie ein bisschen zusammenschließt, es hätte mir alles gereicht. Ne? Und wenn wir, weißt du, wir haben so einen Film wie Rec, den kennst du ja mit Sicherheit, diesen spanischen. Der ist ja eigentlich auch relativ ähnlich so von dem, was passiert, weil der ja auch in einem viel kleineren Raum spielt und so einem kleineren Rahmen spielt, ne? Aber da ist man viel näher an den Figuren und die schaffen es dann doch viel besser zu erklären, warum Leute jetzt irgendwie zusammenhalten und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, ist wie es ist. Hast du noch irgendwelche speziellen Szenen, die du dir rauspicken möchtest? Weil ich müsste jetzt tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe mein Pulver für Mats tatsächlich schon verschossen.
Ich glaube, es gibt auch nicht mehr zu erzählen, ne? Also wir haben ja im Kern auch wirklich nur diese drei Highlights zum Anfang bis zur Party, dann seine Verwandlung, dann den Switch auf die neue Figur und deren Verwandlung dann und dann quasi das Ende, das Finale, wo es zu völligen Eskalations kommt. Mehr hat der Film ja auch gar nicht zu bieten. Das haben wir ja vorhin, hast du ja auch hauptsächlich dann auch kritisiert. Und das muss man einfach wissen, wenn man da an diesem Film auch herangeht, dass er auch einfach nicht mehr hat. Ne? Er gibt uns quasi mal eine Perspektive auf so eine beginnende Zombie-Epidemie, die wir so zumindest als Experiment noch nicht gesehen haben. Mhm. So nah auch und so nah dran. Aber natürlich mit limitierten Voraussetzungen, die dieser Film einfach auch hat. Und was ein großer, großer Knackpunkt ist, ein großer Pluspunkt, ist tatsächlich die darstellerische und schauspielerische Leistung. Die muss man einfach nochmal erwähnen und ich glaube, das war es dann auch. Mehr hat dieser Film auch nicht. Und wenn man dann sagt, das reicht ein, dann hat man damit richtig gut Spaß, 80 Minuten lang. Länger ist es halt auch nicht, ne? Und wenn man das nicht hat, dann muss man sich wirklich gut überlegen, gucke ich den jetzt tatsächlich? Und wenn er mal im Stream frei verfügbar ist, bei einem der Anbieter, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Genau.
Ja, du hast es eigentlich wunderbar zusammengefasst.
Ha.
Da ergänze ich jetzt einfach gar nichts, weil das für mich 1:1 so passt. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen mit dieser Folge. Hört uns bald wieder. Kommentiert gerne, ob ihr den Film kennt oder ob ihr euch jetzt irgendwie, ob wir euch Interesse gemacht haben an dem Film oder ob ihr ähnliche Filme vielleicht kennt, die sich ebenfalls lohnen würden anzuschauen, wenn man diese Art des Films mag. Diese Art der Inszenierung mag oder diese Art der Darstellung der Infizierten mag. Und dann gebe ich jetzt ab an dich, Thomas.
Genau, ich würde dann auch sagen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ansonsten schreibt gerne auch, weil wir haben uns auch vorgenommen, immer mal wieder neue Filme mit reinzunehmen, die gerade im laufenden Jahr irgendwann mal erscheinen. Ich habe auch schon einen Blick, den findet Dingdong gar nicht so gut.
Nee, der Trailer ist grausam, aber Thomas hat halt einen seltsamen Filmgeschmack, ne?
Genau, der wird irgendwann im Juli, glaube ich, kommen und ich werde ihn noch überzeugen, dass wir den auf jeden Fall machen. Ist ein Netflix-Film. Und
philippinischer Netflix-Film, ne?
Richtig, genau. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, immer aktuelle Sachen auch mit reinzunehmen. Vielleicht machen wir auch mal eine Serie. Da gibt es ja gerade ein paar spannende Projekte, die nach und nach erscheinen. Ich glaube, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wir werden auch immer aktuell bleiben, weil auch einfach dieses Genre ja immer nicht so viel hergibt, was so über das Jahr hinweg betrifft. Und ich glaube, dann können wir uns die Sachen dann auch mal rauspicken und besprechen. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage auch, macht's gut und lasst euch nicht fressen.
Wow, wir haben es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Was ist denn da los? Sag mal, wer stört denn jetzt meinen Jubel? Oh shit, Mann, dreh dich um.
Hä? Was meinst du denn?
Oh nein! Ah, ey, geh runter von ihm, du Bastard! Ah.